So, herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce-Geflüster-Podcast. Heute mit der Firma Walter, Werkzeuge und heute mit zwei Gästen. Einmal mit der Ida und einmal mit dem Simon aus Salzburg. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Wir haben heute einige sehr spannende Themen mit dabei. Wir schauen uns erstmal die Firma Walter an. Wer ist Walter? Wer ist die Firma Walter? Was macht die Firma Walter? Etc. Schauen dann auch ein bisschen in das Thema oder in das Team rein, ins Team E-Commerce und Marketing. Liegt beides bei den beiden und dem Team dahinter fairerweise. Dann gehen wir natürlich in das Thema E-Commerce rein. Was ist alles E-Commerce relevant? Welche Marktplätze werden betrieben? Was genau wird gemacht? Etc. Und dann kommen wir in unsere beiden Hauptthemen. Auf der einen Seite Wachstum. Was sind überhaupt die Wachstumsansprüche? Was sind die Wachstumsziele? Woher stammen die Wachstumsziele? Auch ganz spannend, finde ich. Und dann natürlich, wie soll dieses Jahr das Wachstum oder auch über die nächsten Jahre eigentlich ja das Wachstum erreicht werden? Und dann zu guter Letzt schauen wir uns nochmal das Thema an, wie mit Händlern umgegangen wird. Wie wird mit Händlern umgegangen, die auf dem Marktplatz Amazon oder auch anderen ja, vielleicht die Produkte verkaufen oder auch nicht verkaufen, respektive was da für eine Antwort gefunden worden ist. Und das sind unsere zwei Top-Themen heute. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit euch beiden. Wollt ihr zwei erstmal euch selbst vorstellen, bevor wir mit der Firma Walter beginnen?
Ja, dann fange ich mal an. Also ich bin die Ida und bin bei Walter seit circa einem Jahr, ein bisschen mehr. Bin für Digital Brand und Marketing eigentlich da und genau verstärke somit da das E-Commerce-Team. Wir machen aber auch übergreifendere Themen. Ja.
Genau, ich bin der Simon, bin jetzt seit knappen 2 Jahren bei Walter Werkzeuge und bin Head of E-Commerce und Marketing und ja, somit alle Themen und Tätigkeiten, was damit einhergehen.
Hol uns doch kurz so ein bisschen ab zu allen Tätigkeiten. Was gehört da alles dazu? Das Spannende ist ja, dass es da bei euch zusammenliegt, das Thema Marketing und das Thema E-Commerce. Das seht ihr nicht getrennt, sondern konsolidiert in einer Abteilung, in einem Team. Lass uns ganz kurz ein bisschen da die Historie anschauen, warum das zusammenliegt, was die Vorteile vielleicht daraus aus sind. Kann der eine oder andere was mitnehmen? Und dann schauen wir uns vielleicht erst kurz das Unternehmen an. Ich habe meine Meinung geändert. Kurz das Unternehmen an. Was ist es für ein Unternehmen? Wie lange gibt es die Firma schon? Wie ist sie historisch gewachsen? Etc. etc. Und dann schauen wir uns an, wie das E-Commerce-Team heute aufgebaut ist.
Sehr gerne, ja. Ich fange einfach mal an. Ja. Aber Walter ist seit einigen Jahrzehnten so mit tätig, ich sage als Markenhersteller. Wir haben sehr gute Netzwerke rund um den Globus, sind in der Hinsicht, stehen wir immer, sagen wir, für super Preis-Leistungs-Verhältnis. Für jegliche Anfragen sind ich auch immer Sparring-Partner für unsere Großkunden. Also sprich, Walter kommt eigentlich aus dem reinen B2B-Geschäft. Ja. Der E-Commerce hat sich erst vor ein paar Jahren herauskristallisiert. Man liegt eigentlich daran, dass natürlich mit großen Stückzahlen, was verkauft werden, natürlich auch die ein oder anderen Stückzahlen am Lager bleiben oder Retouren zurückkommen. Und da ist dann einfach die Grundidee entstanden, wir wollen die Ware auch wieder in den Kreislauf hineinbringen. Und somit ist dann in der Hinsicht der E-Commerce gegründet worden und ist dann eigentlich in den B2C-Bereich gegangen. Und geht jetzt eigentlich den Weg immer Stück für Stück weiter, weil sie das einfach sehr positiv entwickelt hat und sagt, okay, da könnte nicht nur ein, wir bringen es wieder in den Kreislauf, sondern auch, das kann ein eigenes Standbein werden. Ja. Und so entwickeln wir uns gerade aktuell.
Cool.
Genau.
Vielleicht mal ganz kurz der Kontext, warum jetzt bei dir sowohl das Thema E-Commerce liegt, aber auch das Thema Brand und Marketing, wieso ja auch die Ida mit im E-Commerce-Team mit dabei ist.
Genau, also das liegt eigentlich daran, dass, sage ich mal, in der Allgemeinheit ist immer so, der Marketing und E-Commerce ist immer essentieller Part und sind eigentlich so zwei Zahnräder, die ineinander greifen sollten. Und oft hat man natürlich die Sache, das Marketing macht nicht das, was der E-Commerce möchte, der E-Commerce macht nicht das, was das Marketing machen sollte. Und wir haben halt dann einfach gesagt, oder ist auch schon ein paar Jahre zurück, dass man sagt, okay, ja, man setzt die alle auf einen Tisch. Also bei uns sitzen die alle auch in einem Raum, dass auch der Dialog gefördert wird und gemeinsame Strategien herausgearbeitet werden, dass man einfach mit jedem Produkt, egal ob es jetzt im Online-Shop, auf die Marktplätze ist, das Beste rausholt, dass man halt einfach auch gleich schnellere, ich sage mal, Wege findet, um an Lösungen zu kommen, weil man dann einfach nur aufstehen muss und sagen muss, hey, setzen wir uns kurz zusammen oder ich habe eine Frage, dass man einfach schneller auf Lösungen kommt. Und das ist eigentlich der Grund dahinter.
Vollverständlich, das ist ja auch bei vielen Markenherstellern ist es historisch eher, also E-Commerce in Summe, speziell Amazon, eher eigentlich Sales getrieben. Das wird eher aus dem Sales gesehen. Da hat oftmals aus meiner Sicht auch, nach wie vor weiß ich nicht, aber in der Vergangenheit auf jeden Fall das Sales mehr Mitspracherecht bzw. mehr Entscheidungsrecht, weil es oft früher einfach ein reiner Kunde war. Das war ein reiner Key-Account-Kunde, ist es ja teilweise immer noch fairerweise. Und die Brand-Elemente, die Branding-Elemente, die Marketing-Elemente werden oft nur sekundär gesehen, aber es sind ja nicht nur Branding- und Marketing-Elemente, das sind ja absatzfördernde Maßnahmen, schichtenergreifend auf Amazon. Und Amazon ist ja einer der ganz wenigen Online-Kanäle, wo Advertising direkten Einfluss auf das Organic-Ranking hat, und auch vice versa teilweise, muss man fairerweise sagen. Von dem her ist das, glaube ich, total smart. Es sind ja auch viele Unternehmen, die so ein bisschen den Switch gemacht haben. Nicht zuletzt, als dann jetzt, oder jetzt aufgrund dessen, dass viele aus dem Vendor in den Seller gehen oder zumindest in ein Hybridmodell, wobei ihr da ja schon eigentlich seit Tag 1 im reinen Seller seid, oder?
Richtig, richtig, schon, genau. Ja.
Von dem her, glaube ich, ist das total smart, dass das zusammengeführt wird. Lass uns nochmal kurz die Firma Walter anschauen. Firma Walter, über 100 Jahre alt, oder?
Genau. 1990.
Also
1919, genau. Sonst würde man nicht ganz hinkommen.
Ich habe gerade gedacht. Nee, es ist auf der Website von Walter Werkzeuge oder von Walter, wenn man drauf geht, kommt es auch bei über uns sehr groß, dass man bereits über 100 Jahre alt ist. Wollte so ein bisschen mal kurz die Historie von Walter aufreißen, woher Walter kommt, was sich da die letzten Jahre entwickelt hat etc.
Genau, also Walter stammt aus dem Werkzeuggeschäft, also war immer schon in der Hinsicht sehr werkzeuggetrieben. Hat sich jetzt dann vor allem in die letzten Jahrzehnte, haben wir halt mit großen Discountern zusammengearbeitet und auch außerhalb von Österreich und Deutschland sind da sehr gut aufgestellt, auch mit der ganzen Gruppe überall vertreten. Und bei uns geht es eigentlich in der Hinsicht darum, dass wir immer eine gute Lösung finden. Also ich sage, unser Name oder Firmenname beinhaltet natürlich Werkzeuge. Es geht aber auch drüber hinaus. Also ich sage, bei uns hört es jetzt nicht auf, wenn man sagt, Kunde möchte ein Glas kaufen oder wir im E-Commerce würden das gut finden, wenn wir sagen, wir würden jetzt mal irgendwelche Kerzen gerne an den Markt bringen, heißt das für uns, na, das ist kein No-Go, sondern da haben wir uns auch weiterentwickelt. Da ich sage, im Firmennamen steht das Werkzeug noch drinnen. Und daher stammt da eigentlich Walter Werkzeuge aus dem Werkzeuggeschäft seit einigen Jahrzehnten.
Können wir, bevor wir in die Produkte noch mal ein bisschen tiefer reingehen oder in die Nischen, in die Kategorien noch mal etwas tiefer reingehen, die auch heute Relevanz haben, vor allem vielleicht dann direkt im E-Commerce, können wir mal ganz kurz abreißen, wie groß Walter Werkzeug ist, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann. Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz vielleicht, wo überall ansässig. Man hört es ja ein bisschen raus aus Österreich, das hört man, glaube ich, schon raus, so wie man bei mir das Schwäbisch oder das Stuttgart raushört. Was gibt es da für Key Facts, die ihr zu Walter teilen könnt?
Ja, also wir machen einen guten dreistelligen Millionenbetrag im Jahr. Wir haben roundabout 70, 80 Mitarbeiter bei unserem Standpunkt. Sag, wir im E-Commerce, also rein E-Commerce-Marketing, sind 8 Personen circa. Und natürlich, da spielen noch andere Sachen. Ich sage natürlich Einkauf gehört noch dazu, ich sage Lager etc. Ja. Wir haben noch ein Outlet-Store bei uns in Salzburg, da kann man alle Produkte auch begutachten vorab. Und ja, dann natürlich, der Rest ist sehr getrieben, eben mit Grafik und klassischer Sales im B2B-Vertrieb.
Ja, logisch.
Genau.
Aber die 8 Leute sind ohne das Grafikteam?
Genau, also Grafik haben wir auch nochmal separiert. Wir haben bei uns eigene Grafiker auch im E-Commerce-Team sitzen. Die kümmern sich aber auch um Social Media. Ja. Also das ist dann so ein Gesamtpaket im Grunde.
Cool, spannend. Lass uns einmal in die Produkte oder in die Produktgruppen reinschauen, speziell im E-Commerce. Es ist viel Garten, es ist aber auch teilweise Richtung Winter, Richtung Herbstartikel. Was sind da so ein bisschen die großen Artikelgruppen?
Also auf jeden Fall ein Werkzeug im Allgemeinen, das dann so geht über das ganze Jahr hin.
Logisch.
Drüber hinaus.
Garten erwähnen. Oh Mann.
Ja, selbstverständlich. Klar, das geht vom klassischen Schraubenzieher bis hin zur Tauchsäge, einer unserer Bestseller, aber auch der klassische Akkuschrauber ist dabei, was über das ganze Jahr hinweg geht. Und so wie du schon richtig gesagt hast, die Gartenartikel machen bei uns natürlich einen sehr, sehr großen Teil aus. Ich sage, da fängt die Saison meistens gegen Ende Februar, Anfang März an, wo die Nachfrage steigt. Das ist natürlich immer ein bisschen wetterbedingt.
Gerade Peak Season.
Genau, Peak Season, genau. Und dann natürlich gegen Herbst, Winter, je nachdem auch wieder temperaturabhängig zum gewissen Stück, geht es natürlich dann in die Heizstrahler und, sage ich mal, auch alles, was so mit Reparaturen oder Einwinterung von, egal ob es jetzt von Kfz, Reifenwechselsets und dergleichen ist, sind wir aufgestellt. Also wir haben einmal Kernsortiment, dann einmal Wintersortiment und frühes Sommersortiment.
Das Kernsortiment,
genau. Die Werkzeuge. Richtig, genau.
Das war gerade, ja, klar. Ich stehe ja schon im Namen, naja, wie kann man das? E-Commerce-Team, beziehungsweise E-Commerce und Marketing, ja, um ganz konkret zu sein. Ich finde das immer ganz spannend, beziehungsweise kriegst du immer wieder als Rückmeldung, dass es immer ganz spannend ist, wenn man das so grob zumindest anreißt, wie das E-Commerce-Team aufgebaut ist, wie viele Leute, was sind die Aufgabenfelder, was sind die Positionen etc. etc. Vielleicht auch, wenn ihr darüber berichten könnt und wollt, wie die Direct Reports zum Beispiel zur Geschäftsführung sind etc. Das sicherlich auch sehr interessant.
Gerne, also wir haben eine Person für Amazon, für eBay und dann einmal für Social Media, sprich Social Media Grafik. Die sind zweigeteilt, also wir haben zwei Social Media und Grafikdesignerinnen bei uns in der Abteilung sitzen. Dann natürlich die Ida, mich und aktuell einen Lehrling. Und ja, genau, also bei meinen Themen, wenn ich jetzt kurz vorab greifen konnte, ist alles so ein bisschen so, ja, alles was ein bisschen mit Problemen und ich glaube, jeder, der so im Marketplace-Business drinnen ist, weiß, dass es immer wieder zu Überraschungen und zu ungewollten Problemen führen kann. Und das liegt dann meistens immer bei mir, sage natürlich auch vom Controlling oder vom Reporting. Und ja, möchtest du sonst kurz auf deine Themen eingehen?
Genau, also ich kümmere mich eben um diese Branding- und Marketing-Themen strategisch, wo wollen wir hin, wie soll das ungefähr ausschauen, künftig eben dann auch Expansionen, wenn welche anstehen, bin aktuell auch noch ein bisschen Sparing-Partner für Amazon, weil ich das jetzt so einen längeren Zeitraum mehr oder weniger mit Simon gemeinsam übernommen habe und ja, das sind so die Hauptthemen, betreue natürlich auch das LinkedIn, also einfach so wie wir Wald da nach außen präsentieren wollen, wie wir auftreten wollen und halt einfach, dass wir auch sichtbar sind, dass die Leute uns kaufen, weil sie Wald da kaufen wollen und nicht, weil es das Erstbeste irgendwie im Ranking irgendwo war.
Genau. Ja, wird jetzt ja, vor kurzem hatte ich erst irgendwo einen Podcast gehört, als Zuhörer tatsächlich, zur Relevanz von das Kernthema war im Prinzip Relevanz von Marken, so die nächsten 5 Jahre, ich weiß den exakten Zeithorizont nicht mehr, gerade mit Temu und wie sie nicht alle heißen, wo da dazukommen, sage ich mal. Und die These war, und die gehe ich schon krass mit, würde mich aber interessieren tatsächlich, dass Marken, klar macht es Sinn, aber schon noch mal mehr und mehr und mehr in die Relevanz kommen, dass sie noch viel, viel, viel entscheidender werden. Sagt man zwar schon immer aufgrund von Preisen und sonst kannst du deine Preise nicht durchsetzen etc. etc. Aber gerade in so einem Kontext, wie es ein Temu jetzt gibt oder noch mehr geben wird in Zukunft, wie auch nach wie vor noch viele No-Name-Brands nonstop dazukommen, dass dementsprechend die Marke noch viel, viel, viel entscheidender wird. Amazon gibt ja auch die Möglichkeit, wir hatten es vorher ganz kurz, A-Plus-Content hat jetzt gerade erst wieder neue Elemente bekommen mit Produktsets. Der Brandstore hat gerade wieder ganz neue Möglichkeiten bekommen. Einmal mit neuen Statistiken, die ich direkt rauslesen kann. Churn, beziehungsweise nicht Churn, Absprungrate aus dem Shop, Topseller im Shop etc. Also ganz super spannend, um die UI im Shop nochmal zu verbessern. Gleichzeitig nochmal ganz neue Advertising-Möglichkeiten, wie ich Traffic in den Shop schießen kann, die ich bis dato gar nicht hatte. Neue Sponsor-Brand-Möglichkeiten im Sponsor-Display etc. etc. Wie siehst du das mit dem ganzen Thema Marken, also was ist deine Meinung dazu, was Marken für eine Relevanz haben, beziehungsweise vielleicht auch, was die Marke Walter heute schon für eine Relevanz hat, was ihr seht, vielleicht sogar im Marketing an Suchvolumen und so weiter und so fort.
Ja, also wir sehen auf jeden Fall, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass die Marke einfach bekannter wird. Eben, wie ich gesagt habe, wir wollen halt einfach beim Kunden ein Bedürfnis nach der Marke Walter schaffen, was uns ja im Umkehrschluss genauso wieder im B2B hilft, weil wenn der Endkunde das 100%. Bedürfnis hat, Walter zu kaufen, dann ist es eben einfach ein Umkehrschluss, dass dann hoffentlich mehr gekauft wird, auch im B2B. Und ja, wir glauben auf jeden Fall, dass wenn man es auch irgendwann schafft, dass man so zu einer Love-Brand wird, dass dann auch dieses Thema mit Preiskämpfe nicht mehr die Wichtigkeit hat, die es vielleicht jetzt hat. Und das ist ja auch, was bei Temu vielleicht ein Problem ist auf die lange Sicht, weil wenn jeder immer zum günstigsten Preis verkauft, dann verdient halt niemand was dabei. Ja. Und wir wollen uns einfach diesem Preiskampf entziehen und wir wollen unsere Produkte, die auch qualitativ hochwertig sind, nicht einfach rausschleudern, sondern wir wollen, dass das Produkt, die Marke, die Qualität auch geschätzt wird.
Ja.
Und deswegen bin ich der Meinung, dass Marke auch immer wichtiger wird.
Ja, wir kommen ja nachher auch, wenn wir zum Thema Wachstum kommen, nochmal unter anderem, es ist nur ein Element, aber kommen wir auch nochmal zum Content, was ja durchaus auch wahrscheinlich ganz entscheidend bei dir liegt, wo ja genau solche Themen gespielt werden. Ich habe gerade schon A-Plus-Content, die Zusatzelemente angesprochen, die da dazugekommen sind, etc. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, wie ihr auch Marke im Kontext Amazon versucht, spielt und versucht auch da nochmal weiterzuentwickeln. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen auf den Teamaufbau. Du hast vorhin gemeint, eBay eine Person und Amazon. Sind es zwei Personen oder ist es eine Person pro Kanal?
Eine Person pro Kanal,
genau. Habe ich nämlich so im Kopf gehabt, deswegen wollte ich das nochmal kurz herausheben. Das heißt, ihr habt tatsächlich schon eine durchaus große Relevanz über den Kanal eBay nach wie vor.
Absolut,
ja. Merken wir nämlich auch immer mehr, oder das heißt immer mehr, das merken wir schon auch bei Kunden und merken das irgendwie immer mehr, dass es bei vielen nicht so relevant gesehen wird. Was ist deine Meinung vielleicht ganz kurz zu eBay? Mhm. Weil ich finde, es wird unterschätzt.
Absolut. Also ich denke natürlich im klassischen Sinne, je nach Person, die das verantwortet oder die mit dem Thema vertraut ist, kommt es natürlich darauf an, erster Gedanke wird wahrscheinlich auf Amazon gehen. Aber genau da, glaube ich, liegt also die Krux daran, weil einfach eBay ganz versteckte Potenziale hat, ganz andere Potenziale hat, natürlich eine ganz andere Zielgruppe oder Käuferschaft dahinter steht. Ich sage, das fängt natürlich an bei eBay mit Deals, die man schalten kann. Das sind Tagesdeals, das sind Wochendeals, da wo man dann auf einer der stärksten Seiten bei eBay mit seinem Produkt gelistet ist, wo man dann einen wirklich speziellen Preis macht, den man dem Kunden dann entweder für 24 Stunden oder für 7 Tage eben zur Verfügung stellt. Ja. Und das gibt halt nochmal am Seller ganz andere Möglichkeiten, seine Produkte zu verkaufen, gewisse Mengen zu verkaufen und auch vor allem organisch dann auch zu verkaufen. Und
was wichtig ist, weil da wird Geld verdient.
Richtig, richtig. Also man sollte sich auf jeden Fall mit den Sachen vertraut werden. Also ich habe letztens auch wieder reingeschaut, was immer wieder geht. Das fängt an bei wirklich Zitronenbäumen, was verkauft werden in 24-Stunden-Deals bei eBay. Geht aber auch über klassische Leitern oder über T-Shirts. Also da ist von der Produktvielfalt eigentlich alles dabei, von den Deals. Und man sollte auf jeden Fall gucken, ob das für seine Company auch interessant ist oder für seine Produkte. Ja.
Okay, das heißt, ein klarer Hebel von euch, wie ihr eBay optimiert, ist schon auch nochmal das Thema Deals. Das glaube ich von der Relevanz her bei vielen nicht so krass auf dem Schirm ist, was eBay angeht.
Absolut, also Deals kann man auf jeden Fall machen. Ich sage natürlich auch, das Advertising bei eBay ist, sage ich mal, auch nochmal ein bisschen differenzierter wie bei Amazon. Ja. So gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sage, man kann prozentuelle Adspend machen, man kann Kampagnen schalten im klassischen Sinne. Ja. Und was auch ein großer Punkt ist, natürlich die Produktdarstellung oder die Aufbereitung der Produkte für den eBay-Kanal. Also ich sag, man hat da auch nochmal andere Möglichkeiten, um den eBay-Kunden anzusprechen und Die größte Herausforderung ist halt, ich glaube, genauso wie im Social-Media-Bereich, dass ich jetzt kein Reel von Instagram 1:1 auf TikTok kopieren kann und sagen kann, das funktioniert jetzt automatisch, sondern dass man da wirklich jeden Marktplatz einzeln betrachten muss. Und deswegen haben wir auch jeweils eine Person, cool, die was auch wirklich den Blick, Fokus eBay, Fokus Amazon hat.
Das ist ein bisschen schlecht, weil wir natürlich unsere Reels alle copy and pasten von eBay auf TikTok, von eBay, ja klar, unsere Reels von eBay, unsere Reels von Instagram auf TikTok und vice versa und so weiter und so fort. Aber beim Thema Marktplatz wiederum bin ich bei dir. nee, ich glaube, am Ende des Tages ist es schon auch eine Ressourcenfrage, fairerweise, je nachdem, wie viel ich absetze, etc., etc. Aber dass es smarter ist und dass es besser ist für den Algorithmus, absolut. Das sollte ich jeden Marktplatz selbst betrachten. Wir betreuen ja auch von Zalando über Otto, über Kaufland bis hin zu eBay Kunden und Accounts und Marken. Und ich glaube, die Kunst ist immer rauszufinden, was genau muss ich jetzt wirklich gesondert betrachten, was muss ich gezielt optimieren für den Marktplatz und was auch nicht, weil Möglichkeiten habe ich ja in dem Marktplatzgeschäft im ohne Ende, kommen wir nachher auch noch beim Thema Content drauf. Die Frage ist nur, was ist der größte Hebel? Lass uns nochmal in das Thema, oder lass uns das Thema Team abschließen, aber da im Kontext Ausbildung. Ausbildung ist bei euch ja ein heiß geliebtes Thema. Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann oder zur E-Commerce-Kauffrau. Da habt ihr Azubis, wie heißt es bei euch?
Lehrling.
Lehrling. Berichtet doch gerne mal ein bisschen von eurer oder wie ihr das ganze Thema ganz im Allgemeinen seht. Wir haben nämlich auch Lehrlinge, bei uns heißt es wie gesagt Azubis, in genau dem Kontext, also im E-Commerce-Kaufmann und E-Commerce-Kauffrau, die wir da begleiten. Wir haben auch duale Studenten, aber ihr setzt ja sehr stark auf Azubis oder Lehrlinge in dem Fall.
Genau. Ich bei Lehrlingen. dieses Ausbildungsthema liegt uns eigentlich beiden extrem am Herzen. Ja. Bei uns von den 8 Leuten haben auch 4, beziehungsweise einfach die Hälfte, die Lehre absolviert oder sind eben gerade dabei. Es ist einfach eine mega Möglichkeit, dass man ein großes Grundwissen hat und einfach so diese Basis von, was ist E-Commerce, was kann man da machen, was sind die Möglichkeiten? Okay, es ist nicht nur die WhatsApp-Dropshipping-Gruppe, sondern es gibt so viel mehr und
WhatsApp-Dropshipping-Gruppe.
Ja, so dieses klassische Klischee einfach, mit dem man ja irgendwie auch täglich konfrontiert wird, dass sich jeder denkt, wenn der 300.000 Euro im Monat verdienen kann, kann ich das auch. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es auch schön, ist es nicht. Aber einfach, dass man dann die Möglichkeit hat, dass jeder irgendeinen Bereich findet, dem extrem Spaß macht.
Ja.
Sind die einen, die in Social Media stark sind, die anderen fokussieren sich auf Grafik, dann ist eher Vertrieb. Dass Simon und ich haben auch beide die Ausbildung absolviert. Der Simon ist eben mehr in diese analytische Richtung gegangen und ich eben mehr in Marketing und die Branding Richtung. Und wir sehen einfach, dass die Absolventen extrem gut ausgebildet sind und das ist auch wichtig ist als Unternehmen, auch wenn man jetzt ein traditionelleres Unternehmen ist, dass man Lehrlinge oder eben Azubis ausbildet, einfach weil man mit dem Lehrling oder Azubi wächst und man voneinander einfach lernt, weil jüngere Menschen, das ist immer so dieses Thema, sind mehr am Strom der Zeit, bekommen Trends schneller mit, wie es jetzt vielleicht auch wir mittlerweile machen.
Nein.
Und lernt man halt dann voneinander, wächst gemeinsam und kann irgendwie wem helfen oder unterstützen dabei und so ein bisschen enablen, dass er irgendwie so seine Passion findet. Und das, glauben wir, ist einfach wichtig bei der E-Commerce-Ausbildung.
Cool, voll. Bin ich 100% bei dir, deswegen machen es auch wir. Unter anderem das Thema Ausbildung, aber eben auch das Thema Studium bzw. duales Studium in dem Kontext. Ja. E-Commerce ist entstanden im Kontext, hast du ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, im Kontext B-Ware, wo einfach wieder Produkte in den Zyklus, hast du es vorher, glaube ich, genannt, wieder zurückgeschoben werden. Heute ist es ja durchaus mehr als das, also das ist ja, ist auch noch da,
richtig,
wahrscheinlich primär über eBay gemacht, aber es ist nur noch ein Bestandteil. Was sind momentan oder was sind heute die Absatzkanäle und wo wird heute überall weiterverkauft?
Genau, also wir sind aktuell, wir haben unseren eigenen Online-Shop, wo wir natürlich unser ganzes Portfolio gelistet haben. Sagt natürlich dann mit am stärksten ist eBay Amazon. Ich glaube, das ist ganz klar. Ich sage einfach die größte Käuferschaft oder die größte Gruppe, die dahinter steht. Und ich sag, man weiß selber, glaube ich, dass sie ja auch nicht mehr der günstigste Kanal ist und das dann auch im Vergleich natürlich, weil immer so diese Provisionen sehr negativ dargestellt werden. Aber ich sag, gratis kriegt man leider nichts mehr. Deswegen, und Google ist jetzt auch nicht der günstigste Kanal. Deswegen, wir gucken, deswegen ist ein Riesenwachstum auch der organische Faktor, egal ob es eBay oder Amazon ist, dass wir da natürlich gut performen und dem Kunden natürlich was Gutes liefern können.
Ja.
Daneben sind wir dann noch bei Mano Mano gelistet. Mhm. Und genau, und wir haben verschiedene Seller noch, wo wir unsere Produkte verkaufen im B2B-Bereich, die dann das eben auch über die eigenen Online-Jobs verkaufen oder beziehungsweise auch auf die Marktplätze, aber da werden wir da, glaube ich, noch mal kurz drauf eingehen.
Ja.
Genau, so sind wir aktuell bei Walter aufgestellt.
Vielleicht ganz kurz für all die Mano Mano nicht kennen sollten, ist, glaube ich, nicht ganz so kommen, vor allem, wenn man nicht aus der Branche kommt. Was ist Mano Mano?
Ja, ist eigentlich auch, kommt aus Frankreich. Ja. Er hat dort den größten Teil, 80-90% wahrscheinlich auch der Umsatz in Frankreich, und ist halt eben auch eine deutsche Sparte und ist, glaube ich, auch ein bisschen möchte auch in die Expansionsrichtung gehen und möchte dann auch in jedem Land vertreten sein, aber eigentlich aus Frankreich.
Ja. Aber schon primär eigentlich Baumarkt von der Kategorie und von der Nische her, oder?
Absolut, ja.
Deswegen auch, kennt es wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder. Vielleicht ganz kurz in den Online-Shop reingehüpft, also ihr habt auch einen direkten D2C-Vertrieb in dem Fall. Seit wann gibt es den Online-Shop?
Online-Shop gibt es jetzt, ja, 5 Jahre circa.
Ach, schon auch so lang?
Ja, genau, 5 Jahre, genau.
Und da versucht ihr wahrscheinlich schon auch Amazon und andere Marktplätze als, wie sagt man, Lead-Gen, Acquisition-Channel zu sehen und dann schon auch in den Online-Shop reinzuschieben. Oder wie seht ihr das?
Es kommt eigentlich total drauf an. Also wir schauen eigentlich, dass wir dem Kunden da abholen, wo er sich auch am wohlsten fühlt. Ja. Einfach, wie die Ida vorher schon erwähnt hat, wir wollen einfach das beste Gefühl beim Kunden erwecken und soll man das Gesamtpaket, ob das über Amazon, über irgendeinen anderen Marktplatz oder bei uns im Online-Shop ist, der Kunde soll da kaufen, wo er sich am wohlsten fühlt, wo das Gesamtpaket für ihn am besten ist. Und wir zwingen jetzt keine Leute in den Online-Shop oder sagen, ey, kauf doch auf eBay. Ich sage, wir haben verschiedene Aktionen, die heute nochmal über Amazon laufen. Ich sage, die Prime Days, Black Friday etc. Genauso gibt es Deals über eBay. Ich sage, man muss, glaube ich, wenn man guckt, einfach überall aktiv sein, um zu schauen, hey, wo fühle ich mich am wohlsten und wo finde ich das, was für mich am besten passt.
Ja, voll. Weißt du was, ich glaube, ich würde meine Struktur etwas spontan umschmeißen. Ich würde doch nicht erst in das Thema Wachstum gehen, wo wir unter anderem das Thema Deals und Deal-Strategien haben, wo jetzt ja auch bald wieder der Prime Day, wir nennen es Prime Day Phase, stimmt zwar nicht 100%, aber mittlerweile könnte man es so interpretieren. Bevor wir da reinspringen, würde ich erstmal tatsächlich in das Thema Händler reinspringen. Mhm. Du hast gerade erwähnt, dass Händler schon auch ein großer Bestandteil sind, auch im Online-Segment. Mhm. Dass die über ihre eigenen Marktplätze, das habe ich vorher schon in der Vorgespräch gesagt, genau, perfekt. Dass die Händler nicht nur über ihre eigenen Online-Shops verkaufen, sondern dass die eben auch auf Amazon verkaufen teilweise. Und das ist ja gerade für Markenhersteller, die eine klassische B2B-Struktur haben, die auch primär noch offline oder die auch primär offline verkaufen und da den Großteil des Umsatzes machen, oft ein großer Pain. Mhm. Für euch ist er das nicht.
Genau. Also wir gestalten das, sage ich mal, ein bisschen differenziert. Ich sage natürlich auch mal Produkte, wo es genau der Pain wahrscheinlich ist mit der Buybox. Das ist bei uns aber sehr überschaubar. Mhm. Ich sage, man hat da genauso mit, wenn irgendwelche Produktdaten überspielt werden, ich sage, das sind Probleme, die wird man so nie ganz lösen können, aber das hält sich bei uns wirklich absolut in Grenzen. Also wir schauen, dass das auch von uns alles gestaltet wird, weil wir auch einen gewissen roten Faden auch in der Markendarstellung und auch in der Produktdarstellung haben wollen. Deswegen, das wird dann meistens dann auch 1:1 übernommen, ohne jetzt da irgendwas zu überspielen. Und in der Hinsicht geht es dann auch in die Richtung, dass man halt wirklich sagt, Walter, also wir Direktvertrieb haben eine gewisse Produktpalette, die wir anbieten, und dann geht es natürlich, dass man sagt, okay, man schaut auch noch so eine Win-Win-Situation zu schaffen, dass man mal guckt, was wäre für einen Kunden noch interessant, was könnte der jeweilige Seller separat vertreiben. Ich sage, das geht in die Richtung, wenn man sagt, man hat ein vierteiliges Hammerset und man hat da nur irgendeinen Maurerhammer, dabei und den braucht jetzt nicht jeder draußen, dass man einfach nur mal ein anderes Set draus macht und sagt, okay, ja, dann macht man ein zweiteiliges, dreiteiliges Set für einen kleineren Geldbeutel in dem Sinne und sagt dann, okay, das macht dann der Partner in dem Geschäft. Und somit kommt man eigentlich relativ gut drüber, dass man sich eigentlich, dass sich nicht in die Quere kommt, sondern dass man an einem Strang zieht und in die Einsicht geht. Wir wollen eigentlich dem Kunden einen Mehrwert bieten, eine größere Auswahl und einfach ein bisschen Flexibilität und da kommen wir uns dann eigentlich nicht in die Quere.
Das heißt konkret, dass er quasi hergeht und die Produktsortimente etwas trennt.
Genau.
Es gibt quasi so ein bisschen nahezu exklusive E-Commerce-Sortimente.
Genau. Also es geht in die Richtung eben, dass man das ein bisschen splitten, dann auch auf den einzelnen Seller splitten.
Ja.
Und dann kommt es eigentlich, wie gesagt, darauf an, nicht jeder Seller ist auf jedem Marktplatz und hat nicht alles im Online-Shop. Da kommt es auf das Gesamtpaket drauf an.
Ja.
Und da fahren wir aktuell wirklich ganz gut. Also da gibt es eigentlich keine großartigen Probleme. Also wie gesagt, wir schaffen auf der einen Hinsicht einen Mehrwert für den Kunden und haben natürlich sagen wir, einen reibungslosen Ablauf von unseren B2B-Kunden, die ebenfalls hier auf Marktplätzen sind. Das passt so ganz gut.
Ja, ich bin auch ein großer Fan von exklusiven E-Commerce-Sortimenten, wenn man es ein bisschen hochtrabend formulieren möchte, weil ich damit einfach viele Themen umgehe. Gerade in diesem Kontext Händler etc. Aber nicht nur das, sondern ich kann auch meine Produkte oder meine Sortimente zumindest etwas auf den E-Commerce anpassen, weil das, was ich im Retail, was ich im B2B gut verkaufe, muss ich nicht unbedingt im E-Commerce verkaufen, beziehungsweise kann etwas anderes gefragt sein, können andere Produktspezifikationen etc. gefragt sein. Geht ihr da auch gezielt her und steuert genau das, dass ihr quasi dem Einkauf sagt, inwiefern sie Produkte teilweise verändern sollen, Produktsets bauen sollen oder ähnliches, sodass sie für den E-Commerce, für Marktplatz etc. Geschäft optimiert sind?
Mhm. Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch Sachen, die auch offline im Offline-Geschäft nicht so laufen. Da gucken wir dann, haben wir Potenzial für den E-Commerce, beziehungsweise was würde denn noch fehlen bei einem gewissen Produktangebot, dass wir es für den E-Commerce verkaufen.
Ja,
also ich sage, ein Schraubenzieher würde man sich wahrscheinlich etwas schwieriger tun, allein von der Preisgestaltung her, dass man das mit dem Versand an den Endkunden bringt.
Oder viel zu teuer,
genau. Also man wird da keinen Mittelweg finden in der Hinsicht. Und da geht es dann bei uns in der Hinsicht darum, dass man sagt, okay, man gibt was dazu, man baut wieder separate Sets, dass das Gesamtpaket für den Kunden entsprechend dann angepasst ist.
Ja.
Das unterscheidet sich auf die einzelnen Marktplätze. Ich frage ganz was anderes noch wie Amazon, genauso wie andersrum.
Ach krass, ihr baut sogar die Sets teilweise natürlich nur gezielt für den Marktplatz.
Richtig, genau. Deswegen haben wir jeweils eine Person sitzen, die sich dann Gedanken machen und dann, wo dann die Idee kommt oder bei der Recherche rauskommt, der Schraubenzieher-Set wird absolut super mit dem Ölwechsel-Kit zusammenpassen, weil bei eBay anscheinend der Case XY ist. Dann geht man her und sagt, okay, man macht einen Testlauf. Sollte das gut funktionieren, da kann man natürlich probieren, hey, vielleicht ist es auch der Case bei Amazon oder im Online-Shop. Aber da gehen wir schon sehr spezifisch, haben wir so Testmärkte, wenn man so nennen möchte, wo man sagt, okay, man geht mal mit einer Variante raus, guckt, ob es funktioniert und wenn nicht, dann nicht und sonst hat man wieder ein neues Produkt geschaffen.
Ja. Cool, ich glaube, das machen die wenigsten, dass wirklich nochmal für die einzelnen Marktplätze teilweise auch Produkt, ihr baut dafür ja keine extra oder ihr kreiert dafür ja keine extra Produkte, aber Sets etc., das machen, glaube ich, die wenigsten. Das ist, glaube ich, schon nochmal super spannend. Bei der Käuferschicht, teilweise auch die Suchanfragen, also im Marketing muss ich es auf jeden Fall anders betreuen aus meiner Sicht, die Suchanfragen teilweise auch anders sind, dementsprechend natürlich auch das, was gesucht wird, also macht das auf jeden Fall Sinn. Sehr geil. Zweite Hauptkategorie, Wachstum. Wir hatten es jetzt schon 2, 3, 4 Mal angeschnitten. Wir haben Deal-Events angeschnitten, wir haben das ganze Thema Content angeschnitten, aber bevor wir da reingehen, Wachstum ist definitiv ein Thema, was bei euch da ist. Also ihr habt auf jeden Fall Wachstumsambitionen für die Marktplätze, für E-Commerce in Summe, für die einzelnen Marktplätze etc. Ihr benchmarkt es aber auch ganz smart aus meiner Sicht. Ihr habt nicht einfach pauschal Wachstumsziele, sondern benchmarkt das an den Markt. Erzählt doch mal ganz kurz, was da so ein bisschen der Hintergrund ist, wie genau ihr das macht.
Also ich sag mal, wir fangen auf einmal, also das erste Mal, wenn man jetzt in Richtung Amazon blickt, gucken wir uns natürlich an, wie ist die Nachfrage aktuell in der Kategorie. Also sprich, wir versuchen uns also die Anteile in gewissen Kategorien beizubehalten oder den Hintergrund, dass wenn man jetzt sagt, man hat Summe XY umgesetzt letztes Jahr, die Nachfrage in dieser Kategorie steigt aus irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten überproportional, dann muss man natürlich schon, man würde Potenzial einfach liegen lassen, wenn man sagt, okay, wir wollen ein Wachstum von 10% schaffen zum Vorjahr, die Kategorie würde aber 40% oder 50% hergeben, weil aktuell die Nachfrage ist, dann verliert man am Markt. Und das ist genau die Sache, wo wir viel konzentrierter und uns die einzelnen Kategorien viel genauer anschauen, dass wir einfach auf den Kategorien steuern, was wird aktuell nachgefragt, wie viel Anteil haben wir davon, und da wollen wir uns immer wieder mehr sichern und das steigern. Es gibt natürlich auch Kategorien, wo es rückläufig ist, gar keine Frage. Ja. Da kommt dann auch wieder viel Marketing ins Spiel und viel Kreativität. Wie schaffen wir jetzt ein Bedürfnis bei den Kategorien? Was können wir dem Kunden mehr bieten, was die Konkurrenten nicht können? Wo können wir unsere Vorteile noch mal mehr herausarbeiten, egal ob das ist bildlich, textlich, in den Selling Points ist. Wir schauen uns dann wirklich das Produkt nochmal von Kern auf an und sind jetzt aktuell dabei, dass wir alles nochmal überarbeiten und gehen da einfach in den einzelnen Marktplatz nochmal rein und in die einzelnen Kategorie.
Ja. Ihr betrachtet das Ganze ja auch beeindruckenderweise auf Produktebene teilweise, was du gerade alles beschrieben hast. Das ist ja auf jeden Fall auch noch gesagt, das ist nicht zu vernachlässigen aus meiner Sicht. Du hast gerade gesagt, ihr überarbeitet das Ganze gerade nochmal. Das bezieht sich ja primär auf Content, oder?
Genau, richtig, genau.
Berichte da doch gerne mal, was da eure... Weil am Ende bei Content, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir immer sagen, was wir machen, dass wir nicht einfach nur blind Content bauen und nicht nur ganze Listings machen von A bis Z, sondern dass wir schon schauen, wo ist der Hebel, weil ein Hauptbild ist nicht gleich ein Hauptbild. Oftmals gehen wir sogar her und bauen direkt zwei Hauptbilder, dass sie einfach einen AB-Test oder wie es bei Amazon heißt, Experimente verwalten. Es gibt so viele Möglichkeiten zu machen, zu tun im Kontext Content, aber nicht alles ist unbedingt sinnvoll, respektive nicht alles hat den entsprechenden Return on Invest, weil Content dann doch schon ressourcenfressend ist.
Also bei uns ist auf jeden Fall das Credo, aktuell überarbeiten wir eigentlich jeden Artikel, kann man so sagen. Cool. Und das fängt halt eben an bei der Grafik, dass die Produktbilder einfach nochmal neu gemacht werden, weil über die Jahre es kann passieren, dass wir Produkte anpassen, verbessern, dann stimmen die Bilder nicht mehr hundertprozentig.
Weil das Produkt ein anderes
Teil. Genau, weil das Produkt einfach dann teilweise anders ist. Man arbeitet die USPs mehr raus, was sind die Vorteile von dem Produkt, wo hebe ich mein Produkt von irgendeinem anderen Anbieter ab. Das verarbeiten wir auch in den Fotos. Also wir schauen, dass wir jetzt viel Information schon ins Bild bekommen, dass es alles erlebbarer ist, Anwendungsbilder extrem wichtig, dann natürlich A-Plus-Content. Diese Informationen, dass es nicht Copy-Paste der gleiche Text ist, der unterscheidet sich natürlich dann doch auch nochmal vom Onlineshop beispielsweise. Und da schauen wir einfach, dass wir die Listings gut aufarbeiten, sodass auch dann die Bewertungen kommen und was man halt dann auf Amazon, worauf man Wert legt. Wir probieren uns dann jetzt auch mehr aus mit AB-Testings, was kapazitätenmäßig jetzt einfach eher ein Problem war. Und wenn wir dann alle Listings überarbeitet haben, kann man dann schauen, okay, welches Bild funktioniert besser. Das unterscheidet sich ja auch marktplatzmäßig, also auf eBay hat man da vielleicht irgendwelche Badges noch auf dem Titelbild, was man auf Amazon ja nicht machen darf.
Und nicht machen sollte.
Genau.
Nein, nicht machen darf, du hast recht. Und nicht machen sollte. Habt ihr tatsächlich Content Marktplatz spezifisch?
Zum Teil ja, auf jeden Fall. Okay. Also eben wie bei eBay. Da haben wir dann wir haben 3 Jahre Herstellergarantie, das steht dann drauf. Mhm. Oder eben bei B- und C-Ware. Das heißt dann bei uns refurbished oder Multi-Brand Repacked. Mhm. Dass wir das eben auch kommunizieren, weil es unterscheiden sich ja auch die Bedürfnisse der Kunden auf die unterschiedlichen Marktplätze.
Voll, ja.
Auf eBay sind die Leute einfach mehr auf Hardcore-Informationen, weil das vielleicht Menschen sind, die sich extrem mit dem Thema beschäftigen und da richtig auf der Suche sind nach einem Schnäppchen oder was sie genau haben wollen. Auf Amazon legt der Kunde prinzipiell Mehrwert auf zum Beispiel die Bewertungen. Das ist auf eBay jetzt überhaupt nicht so das Thema. Und deswegen unterscheiden wir da den Content, wie wir das aufbereiten, welche Informationen wichtiger sind. Ja.
perfekt den eBay-Kunden gerade beschrieben. Hätte ich nicht so, hätte ich niemals auf den Punkt gebracht. Ja, stimmt voll. So kann man sehr gut beschreiben. Inwiefern seid ihr bei dem Thema Produktvideos aktiv? Da ist ja auch gerade, ich glaube, im Q4 ist es ja das 9:16 Format neu rausgekommen, wo viele D2C-Brands zum Beispiel, ja, für die D2C-Brands absolut mega, sie können ihre ganzen Social, Meta und TikTok und keine Ahnung was Videos plötzlich nutzen. Ist es sinnvoll? Ich glaube, es ist eine Ressourcenfrage, wie so oft, aber was wir merken, ist schon, dass es schon sehr viel bringt. Auch wenn es eigentlich Social-Videos sind. Auf der anderen Seite bringt auch ein hochwertiges Video aus unserer Sicht schon sehr viel, die wir teilweise gemeinsam mit Kunden machen, die teilweise Kunden selbst machen, die jetzt aber auch nochmal viel mehr Ausspielungsmöglichkeiten bekommen haben. Früher war das ja nur Sponsored Brand in der SERP, jetzt ist es Sponsored Brand 25 Mal auf der SERP, überspitzt, es ist auf den Produktdetailseiten, es ist Sponsored Display etc. etc. Inwiefern spielt ihr das Thema Videos, vor allem im Ads-Bereich?
Im Ads-Bereich tatsächlich aktuell noch weniger. Mhm. Prinzipiell ist Bewegtbild für uns schon wichtig. Also wir werden das Thema ausbauen, dass man einfach mehr diese 360-Grad-Videos verwendet. Mhm. Unser Vorteil ist aber auch, dass wir mit Influencern zusammenarbeiten, die dann Bild- und Videomaterial cool. für uns quasi erstellen, ja. das wir dann auch verwenden dürfen, wo auch immer, also soziale Medien wie auch Marktplätze. Das heißt, man hat dann auch wirklich ein echtes Anwendungsvideo, was ja, cool. aus meiner Warte für den Kunden einen Unterschied macht, ob man sieht, das ist jetzt in irgendeinem Fotostudio und der sägt da jetzt irgendwas und jeder weiß eigentlich so, das ist gerade keine echte Anwendung, weil es ist wirklich jemand in einer Werkstatt, der halt gerade irgendein DIY-Projekt verwirklicht. Also wir schauen schon, dass es auch authentisch ist.
Cool. Ja, das ist ja der Trend gewesen. Nee, es war der Trend und ist es immer noch ein bisschen UGC für Social. Mhm. Ist aber, das wollte ich gerade so ein bisschen mit dem eben genannten D2C-Beispiel für 9:16-Formate sagen, dass das das UGC, was es ja im Prinzip ist, was du gerade beschrieben hast, wenn ich es richtig verstanden habe,
ja.
Schon auch Relevanz bei Amazon findet, das sieht man immer mehr und das funktioniert auch. Also deckt es total. Am Ende des Tages lügen die Zahlen nicht und die Zahlen zeigen uns schon, dass es teilweise gut bis sehr gut funktioniert. Und der Aufwand ist natürlich schlicht und ergreifend nicht zu vergleichen. Das ist natürlich was komplett anderes.
Das stimmt.
Cool. Wir haben uns ein bisschen das Thema Content für Wachstum angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie ihr Wachstumsziele bestimmt. Unabhängig von Amazon habt ihr ja noch das Thema weitere Marktplätze. Weitere Marktplätze habt ihr ja schon Mano Mano, habt ihr eBay etc. Aber da ist dieses Jahr, respektive die nächsten Jahre, ja auch noch einiges geplant. Was sind da die aktuellen Ziele? Was würde da alles noch so onboarden?
Genau, also ich sage die klassischen, ich sage noch Otto wäre natürlich, würde uns das sehr, sehr gelegen kommen für den deutschen Markt. Und ich sag, Kaufland ist ja auch gerade in Expansionsphase. Ich glaube, die machen jetzt, oder vor kurzem haben sie ja gerade gehen sie Richtung Polen, beziehungsweise auch für Österreich, für uns nochmal interessant, dass wir in Österreich auch nochmal mehr vertreten sind. Und das werden im besten Fall so unsere ersten Anlaufpunkte und unsere ersten Umsetzungen werden. Ich sage aber, es kommt da auch laufend was dazu. Es ist so, egal ob Marktplätze aus anderen Ländern, ich sage, Frankreich natürlich sehr groß, C-Discount, Galaxus ist natürlich ein großer, der was jetzt auch, glaube ich, seit 2023 auch im deutschsprachigen Markt, also im Deutschland vertreten ist. Und da muss man dann gucken, je nachdem, wie passen wir mit unserem Portfolio in die jeweiligen Marktplätze rein, wo ist da die Zielgruppe dahinter und da tun wir dann einfach abwiegen, welches Projekt oder welchen Marktplatz widmen wir uns als erster und die Richtung wird es dann gehen.
Vielleicht zum Verständnis, ich glaube ganz interessant für viele, welche Schwierigkeiten seht ihr respektive habt ihr als Company, wenn ihr jetzt einen neuen Marktplatz anbindet, von technischen Schwierigkeiten bis hin zu buchhalterischen, logistischen, ich weiß es nicht, was sind da die Herausforderungen, die ihr da habt?
Ja, ich glaube, der größte Part ist eigentlich wirklich IT, weil natürlich jeder Marktplatz ganz andere Voraussetzungen hat und eine ganz andere Qualität an Daten möchte. Sagt, das fängt mit irgendwelchen Statuscodes an und hört mit dem, mit der ganz normalen Beschreibung auf. Im klassischen Sinne. Und da ist es, glaube ich, wirklich die Herausforderungen. Nimmt man jetzt Middleware her oder bindet man direkt an. Ich sage, das eine hat natürlich die Vorteile, dass man sagt, man hat keine Abhängigkeit, beziehungsweise wenn irgendwo ein Bug sein sollte, dann kann man es im besten Fall auf der eigenen Seite gleich fixen. Ja. Auf der anderen Seite natürlich ist, wenn man einmal angebunden ist, dann hat man natürlich gleich viel größere Range an Marktplätzen, die man relativ zeitnah andocken kann. Ja. Und da muss man sich einfach Gedanken machen, was wiegt das eine mehr auf. Aber auf jeden Fall IT würde ich ganz als ersten Punkt anstellen.
Krass. Lass uns noch als letztes in das Thema Deals reinschauen. Mhm. Du hast es vorhin schon eröffnet mit dem oder für das Thema eBay, hast es vorhin dann aber auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf das Thema Amazon umgelegt. Wie steht ihr insgesamt zu Deals, gerade im Gesamtkontext? Amazon, jetzt steht ja auch die Black Friday Phase steht an. Die Prime Day Phase steht jetzt ja an. Wie steht ihr zum Thema Deals? Und was macht ihr damit?
Mhm. Also Deals sind für uns natürlich essentiell wichtig, also auch für die Neukundengewinnung. Ja. Man geht vor allem in die Richtung, ein Produkt mit einem Dealpreis weckt natürlich Neugierde, vor allem auch wenn es eine Marke ist, die ein oder andere Person noch nicht gekannt hat. Ich probiere mal was aus. Und das ist für uns natürlich für das nachhaltige Wachstum und auch vor allem auf die nächsten Jahre, wollen wir natürlich auch wirklich super Preise, wie so eine Probephase in der Hinsicht und ein Entgegenkommen an den Kunden machen, dass wir wirklich sagen, zu diesen Events bieten wir super Preise an, dass einfach die Kunden weiter ausprobieren können, sie von der Qualität, vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen und danach so immer lang nachhaltig Bestandskunden zu werden von uns. Und ich sage, das ist natürlich bei uns eine Planung, die ist von der Idee, welche Produkte wollen wir in die Deals geben, was wären so Starter und geht natürlich über die Dispo, bis dass wir sie rechtzeitig im Lager haben, über die ganzen Abteilungen hinweg.
Spannend. Wir haben vorhin, oder wir haben, ich drehe kurz eine andere Schleife, wir haben uns ja ursprünglich über die DMX-Co kennengelernt letztes Jahr. Und wir haben auch gerade noch mal ein bisschen gequatscht, dass ihr auf der einen oder anderen, das ist nicht euer erster Podcast, ihr seid auf der einen oder anderen Veranstaltung, teilweise auch auf dem Panel etc. Vielleicht könnt ihr so ein, zwei Veranstaltungen droppen, wo man euch dieses Jahr noch vielleicht A, kennenlernen, aber B, vielleicht auch irgendwo hören kann.
Kennenlernen auf der OMR einige.
Jetzt dann?
Dann die DM Expo, ja genau, stimmt. Dann sind wir auf der Seamless Messe in München, die relativ neu ist in Europa bzw. Deutschland. Ja. Und was wir auch machen, ist jetzt zum Beispiel in Österreich mit der Wirtschaftskammer und E-Commerce Inspiration Nights. Das ist einfach, damit österreichische E-Commerce-Unternehmen sich kennenlernen, dass man ein bisschen die Synergien nutzt. Österreich ist ein kleineres Land wie Deutschland. Ja. Von dem her kann man da oft von Synergien profitieren. Genau, da kann man uns treffen.
Cool. Wunderbar. Ich glaube, da war echt viel drin. Da gerade auch nochmal mit den Händlern finde ich sehr, sehr spannend. Da können, glaube ich, viele von profitieren oder sich viele was abschauen. Sehr viel im Thema Wachstum mit drin. Im Thema Wachstum mit drin. Ein kleines Thema hätte ich noch zum Abschluss, und zwar das Thema KI. Das hast du vorhin ja nochmal angeschnitten gehabt. Du hast eine ganz spannende Meinung dazu. Gib uns doch einfach mal kurz deine Meinung mit.
Genau, also ich denke, man hat oft noch gar nicht so, also ich glaube, das Thema KI ist schon sehr tot geredet worden. Ich glaube, auf jeder Messe, ich glaube, vor ein, zwei Jahren war das auf der OMR, man hat überall nur das Schraulen gehört, KI, ChatGPT etc. Und in dem Thema tut sich halt einfach so viel. Und ich glaube, wenn das jetzt in Richtung Entwicklung geht oder auch wenn es jetzt ganz banale Geschichten sind, wie im Excel, wenn es jetzt eine verschachtelte Wenn-Funktion ist, was für viel im Unternehmen dann trotzdem nur so das Zittern hervorruft, muss man halt echt sagen, ich glaube, da können da viele Unternehmen auch wirklich nur mal ein bisschen sensibilisieren und einfach auch sagen, schmeißt das rein, beschreibt es, so was man wirklich schon oft gehört hat und man, das hört sich total banal an, aber oft muss man es dann wirklich zwei, dreimal nochmal sagen oder sich das auch nochmal bewusst werden, wie wird es denn aktuell auch verwendet und wird es überhaupt verwendet und wo kann ich es hernehmen und wo kann ich nochmal Zeit sparen. Und dafür gibt es ganz diverse Tools auch schon, die Entwicklung ist ja da auch enorm. Und ich glaube, da kann man wirklich auch, wenn es in Richtung Automatisierung bei jedem einzelnen Unternehmen anfangen und sagen, hey, sag einfach mal ChatGPT für einen wiederkehrenden Prozess, wie kann ich das vereinfachen oder kannst du mal Makro schreiben und dann in den einfachsten Fällen braucht man dann wirklich nur mal die Spaltennamen austauschen und auf Play drucken und dann funktioniert das, ohne dass man jetzt Programmierkenntnisse etc. hat oder sich jetzt nicht mit der Verformelung etc. auskennt. Und ich denke, da kann man wirklich noch viel machen und dann nimmt man ein bisschen die Angst, glaube ich, von jedem Einzelnen raus.
Ich glaube, vor kurzem habe ich eine Studie irgendwo gelesen, wie viel wirklich tatsächlich, nicht tagtäglich, aber wenigstens mehrfach im Monat war es, glaube ich, irgendeine KI, zum Beispiel ChatGPT, nutzen und es war verschwindend gering, also wirklich krass und es ist eigentlich perfekt beschrieben. Es sind so viele Kleinigkeiten oder eigentlich sind es keine Kleinigkeiten, aber so viele Themen, die ich relativ umständlich lösen muss oft, die ich damit einfach schlicht und ergreifend, wenn ich es richtig eingebe, super schnell lösen kann und ja, man kann mittlerweile auch einfach einige Dinge automatisieren. Gerade in unserem Kontext, was wir alle tagtäglich machen, da kann man schon massiv an Effizienz gewinnen.
Absolut, ja.
Cool, vielen Dank. Wir sehen uns spätestens auf der OML. Ihr werdet da sein, wahrscheinlich einfach über LinkedIn anschreiben, wenn man sich austauschen möchte. Und herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.